Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
Ausladende Satteldächer, markant gestaltete Giebel, behagliche Atmosphäre. Wer kennt sie nicht, die wunderschönen Metzendorf-Villen entlang der Bergstraße? Ich bin Andrea Falk und mir gegenüber sitzt Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner und Enkel von Georg Metzendorf. Wir sprechen heute über die Brüder Heinrich und Georg Metzendorf, beides prägende Architekten ihrer Zeit, machen aber auch einen kurzen Schlenker zur Familie.
Antenne Bergstraße, Land und Leute.
Meine Wellenlänge.
Herzlich willkommen bei der Sendung Land und Leute. Mein Name ist Andrea Falk und ich spreche mit Rainer Metzendorf über die Metzendörfer, prägende Architekten, nicht nur an der Bergstraße. Grüß Sie, Herr Metzendorf, hier in Heppenheim.
Grüß dich, Frau Falk.
Herr Metzendorf, Sie sind Hochschullehrer im Ruhestand und wie erwähnt Stadtplaner und Architekt. Sie haben demnach den gleichen Berufsweg wie Ihr Großvater und dessen Bruder eingeschlagen?
Ja, Frau Falk, das kann man schon so sagen, obwohl, ehrlich gesagt, ich bin da weder vom Heinrich noch vom Georg beeinflusst worden. Als ich zur Welt kam, da waren beide schon längstens verstorben. Ich bin auch weit weg von der Bergstraße geboren und noch weiter weg groß geworden. Aber irgendwie haben sich dann die Baugene der Metzendörfer dann wohl doch durchgesetzt.
Die Familie Metzendorf stammt ja ursprünglich aus Schlitz im Vogelsberg und blickt auf eine ganz, ganz lange Bautradition zurück. Das ist doch so, ne?
Ja, sogar bis zum Dreißigjährigen Krieg. Noch heute die Familie Metzendorf in Schlitz ist im Baufach tätig. Die Tradition geht sogar noch weiter zurück. Der erste Metzendorf in Schlitz ist bereits 1557, also ein ganzes Stück vor Ende des 30-jährigen Krieges als Steinmetz tätig gewesen. Und diese Metzendörfer, da geht man heute von aus, kamen über die Dombauhütten, auch dann über Fulda, vom Süden nach Schlitz. Und waren dort, wie gesagt, bis heute als Steinmetz und Baumeister tätig.
Wir hören jetzt erstmal noch Musik und danach gehen wir der Frage nach, gab es denn einen Grund, dass die Metzendörfer hier nach Heppenheim gekommen sind?
Antenne Bergstraße.
Meine Wellenlänge.
So, vor diesem Lied, das war übrigens ein Wunsch von Ihnen, Herr Metzendorf, haben wir über den Vogelsberg gesprochen, dass die Familie Metzendorf aus dem Vogelsberg kam. Aber welchen Grund gab es denn eigentlich, um nach Heppenheim zu kommen?
Ja, dieses Vierburgenstädtchen Schlitz war im 18. Jahrhundert ein blühendes Zentrum. Als aber dann die Französische Revolution kam, hat dann Kaiser Napoleon ja eine neue europäische Ordnung erlassen. Und dann wurde diesem Städtchen die Rechte genommen und es wurde einfach in das Land, in das neu zu gründende Land Hessen einverleibt. Nun war das für die Bauindustrie nicht gerade günstig. Es gab jahrelang nichts zu tun an Neubauten. Und dann hat dann der Heinrich Metzendorf nicht den elterlichen Steinmetzbetrieb übernommen und ist auf Wanderschaft gegangen. Zog 1828 los, kam dann nach Frankfurt über Darmstadt, Schönberg und letztendlich 1834, also vor ziemlich genau 200 Jahren, ist er in Heppenheim eingewandert und hat dann in den folgenden 40 Jahren einen Steinmetzbetrieb samt Fuhrunternehmen aufgebaut mit damals über 70 Mitarbeitern.
Ja, ein recht großer Betrieb. Herr Metzendorf, die eingewanderten Familienmitglieder, die waren ja evangelisch gewesen. Aber es gibt da die recht nette Geschichte, Achtung, dass sie witterungsbedingt katholisch geworden sind. Wie war das denn genau?
Ja, das ist schon eine etwas bemerkenswerte Angelegenheit, weil der Heinrich, also der Vater vom Heinrich und vom Georg, der war ja Gründer oder Mitbegründer der evangelischen Kirche hier in Heppenheim. Er war auch jahrelang im Vorstand Und er hat sogar das Baugrundstück für die neue Kirche hier in der Darmstädter Straße gespendet. Und ausgerechnet er tauft seine Kinder katholisch. Das lässt sich ganz gut erklären mit einer Anekdote von seinem Bruder, der auch Heppenheimer war und in einer bitterbalten, kalten Januarnacht kam ein Kind zur Welt. Und man hat ja damals darauf geachtet, dass die Kinder möglichst bald getauft werden wegen der Sterblichkeit. Mhm. Aber es gab halt in Heppenheim keinen evangelischen Pfarrer. Und man hätte jetzt zu dem Pfarrer nach Auerbach, Bensheim gehen müssen. Das hat man aber wohl der Mutter und dem jungen Kind oder dem Baby nicht zumuten wollen. Ist dann in die Beratung gegangen mit dem Pfarrer in Bensheim und der hat dann gesagt, ach, wissen Sie was, lassen Sie das Kind einfach vom katholischen Pfarrer in Heppenheim katholisch taufen. Das macht eigentlich nichts. Katholisch oder evangelisch, Hauptsache das Kind ist getauft. Das finde ich an sich eine wunderbare, praktische Handhabung, die man auch durchaus heute in einem ökumenischen Gedanken bewerten kann.
Also das ist doch klasse. Das macht ja fast ein bisschen sprachlos, wie einfach das ging. Da hat man immer gedacht, hier, die stehen sich sehr feindlich gegenüber und bumm, ja, toll. Tolle Geschichte. Ihr Großvater Georg, Herr Metzendorf, und sein 8 Jahre älterer Bruder Heinrich, die sind ja im väterlichen Steinmetzbetrieb groß geworden. Und da kann ich mir vorstellen, dass das für die Brüder, gerade was die Berufsausübung später angeht, sehr, sehr prägend war. Bei Heinrich heißt es des Öfteren, er habe eine Ausbildung zum Steinmetz und Maurer absolviert. Stimmt das?
Ja, das kann man in jüngster Zeit immer wieder lesen und hören. Es steht sogar mittlerweile auf Wikipedia. Hm. Heinrich Metzendorf, ein deutscher Steinmetz und Architekt.
Und, kann man das glauben?
Es ist ein Märchen. Es ist ein Märchen. Sicher ist Heinrich in einem Steinmetzbetrieb groß geworden, aber er hatte da auch nicht als Maurer eine Ausbildung bekommen. Eine Steinmetzlehre, die dauerte damals 4 Jahre. Da waren hohe Anforderungen von den Zünften gestellt. Und wir wissen durch den Lebenslauf von Heinrich Metzendorf, der auf 4 DIN A4 Seiten im Stadtarchiv von Bensheim vorliegt, dass das gar nicht passiert sein kann, dass Heinrich sowohl als Steinmetz als auch als Maurer eine fachliche Ausbildung bekommen hat. Er hat nach dem Besuch des Gymnasiums in Bensheim sofort eigentlich als Volontär bei Architekten angefangen in Darmstadt und in Heppenheim, ging dann auch verhältnismäßig schnell zur Baugewerkeschule nach Darmstadt und wechselte dann auf die Technische Hochschule. Also um es zusammenzufassen, Heinrich selber und auch die Familie haben nie behauptet, dass er ein Steinmetz und Maurer gewesen wäre. Das hat man ihm 100 Jahre später irgendwie angedichtet.
Ach, das ist ja mal spannend. Ne? Also man darf nicht alles glauben, was man liest. Man muss es immer kritisch hinterfragen. Aber jetzt wollen wir auch hören, welche Ausbildung hat denn eigentlich der Georg durchlaufen?
Ja, der Georg, der kam eigentlich eher über das Handwerk. Er hat nach dem Gymnasium in Bensheim eine Maurerlehre begonnen in Weinheim. Seltsamerweise nicht im elterlichen Betrieb, sondern in einem dortigen Baugeschäft. Hat dann anschließend die Gewerkeschule in Karlsruhe besucht, 4 Semester. Hat dann das Studium abgebrochen, wechselte dann nach Darmstadt zur Technischen Hochschule dort und hat dann eigentlich sehr schnell den Weg zu Heinrich Metzendorf, seinem älteren Bruder, gefunden, der gerade kurz vorher dort ein Büro, Architekturbüro gegründet hatte.
Antenne Bergstraße.
Meine Wellenlänge.
Heinrich und Georg Metzendorf, das ist heute unser Thema. Beides waren prägende Architekten, nicht nur in der Bergstraße. Und ich bin darüber heute im Gespräch mit Rainer Metzendorf. Vor der Musik haben wir gehört, Herr Metzendorf, dass der Georg zu seinem Bruder in das Architekturbüro nach Bensheim gegangen ist, hat mit ihm dort zusammengearbeitet. Was haben die beiden in dieser Zeit geschaffen? Kann man das ganz kurz umreißen?
Ja, aber vorab möchte ich eigentlich sagen, dass die Zeit, wo die beiden Brüder zusammengearbeitet haben, das ist die prägende Zeit von diesen beiden im Gesamtwerk. Sie haben damals schon überregional gearbeitet, hatten Bauvorhaben in Baden-Baden, in Weimar, die Kaiservilla auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, in Heidelberg. Aber die Haupttätigkeit damit, wo sie auch wirklich berühmt geworden sind, das sind ihre Bauten an der Bergstraße. Das haben sie auch geprägt, vor allen Dingen mit dem Höhenviertel in Heppenheim auf der einen Seite und dann später mit dem Brunnenwegviertel in Bensheim, wo dann der Heinrich und der Georg auch ihre eigenen Häuser selbst gebaut haben. Und wie sie nun diese Landhäuser in Bensheim zum Beispiel in den Kirchberg als Perlenkette geziert haben, in den Hang hineinkomponierten, hineingedichtet, das ist für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr subjektiv, aber das ist für mich die allerhöchste Baukultur, die wir um die Jahrhundertwende hier an der Bergstraße und sogar im Darmstädter Raum hatten.
Aber Metzenhof, wenn das so eine fruchtbare Zeit war, warum hat sich Georg dann selbstständig gemacht? Warum ist er aus dem Büro ausgetreten? Weiß man das?
Man weiß zumindest den Anlass. Der Heinrich war ja 8 Jahre älter und als er sein Büro gegründet hat, hatte er eigentlich sehr schnell die Fähigkeiten von seinem Bruder kennengelernt und geschätzt. Er hat ihn dann 1899 zum Büroleiter ernannt und dann 1901 bis 1905 sogar als Teilhabe in die Firma mit aufgenommen. Aber wie das halt so ist mit dem älteren Bruder, der Georg hat dann irgendwann mal gemeint, na gut, wenn ich schon Teilhaber bin in der Firma, dann kann man ja auch den Firmennamen ändern. Der hieß vorher immer Architekturbüro Heinrich Metzendorf. Und wenn ich damit Teilhaber bin, dann will ich das aber auch so genannt haben, dass es Architekturbüro Heinrich und Georg ist. Da hat dann aber der Heinrich doch nicht mitmachen wollen und hat der Georg die Konsequenz gezogen und hat sich selbstständig gemacht.
Ach, so ist das mit älteren Brüdern. Aber okay, er hat sich selbstständig gemacht. Aber bevor wir dann die Frage klären, was er denn dann alles noch so erschaffen hat, will ich mal noch ganz kurz von Ihnen den Metzendorf-Stil, von dem er ja sehr oft spricht, so umrissen haben. Was ist das eigentlich?
Ja, Sie haben das in der Anmoderation ja schon genannt, aber mit diesem Wort Metzendorf-Stil, da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Das ist der Stil, der so genannt wird, den die beiden Brüder, also sagen wir von 1901 bis 1908, hier an der Bergstraße mit ihren Landhäusern geprägt haben. Aber Heinrich und Georg Metzendorf haben ja damals in einer umwälzenden Zeit gelebt und gearbeitet. 30 Jahre lang. Das begann im Historismus des 19. Jahrhunderts. Das ging dann weiter mit dem Jugendstil, mit dem Neoklassizismus bis in die Moderne des Bauhauses. Und der Heinrich Metzendorf, ein Gebäude von ihm von 1895, da erkennen Sie keinen Metzendorf-Stil. Und genauso erkennen Sie beim Georg Metzendorf nach dem Ersten Weltkrieg in seiner Bauhausmoderne eigentlich auch keinen Metzendorf-Stil. Also es ist eine Episode in ihren 30-jährigen Tätigkeiten, die einfach da symbolhaft so genannt wird.
Antenne Bergstraße.
Meine Wellenlänge.
In Brüssel 1910 wurden von den Metzendörfern, ich sage immer so ein bisschen ganz leger, die Metzendörfer, das gefällt mir so gut, das haben sie nämlich mal in einem Vorgespräch auch so gesagt, da haben die Brüder Heinrich und Georg die Brüsseler Häuser konstruiert. Das waren ganz besondere Häuser. Was macht diese Brüsseler Häuser so besonders?
Ja, da muss ich erstmal korrigieren. Die deutsche Reichsregierung hat dem Georg Metzendorf, der war ja damals schon selbstständig, den Auftrag gegeben, zur Weltausstellung 2 typische deutsche Arbeiterhäuser zu konstruieren.
Also nur der Georg.
Das war nur der Georg. Mhm. Und er hat dafür ein Fertigsystem in Holz entwickelt, das dann sage und schreibe in einem Stecksystem vor Ort innerhalb nur 4 Tagen von den Fundamenten bis zum Dach fix und fertig aufgebaut worden.
Muss ich mal nachfragen, ein Stecksystem, das ist wie heute die Fertighäuser, wenn wir von so einem Fertighaus sprechen würden.
Ja, aber die waren mit Luft gekammert, damit man auch eine gute Wärmedämmung hat. Aber die sind dann einfach zusammengesteckt worden, nicht vernagelt, sondern nur gesteckt. Und solche Häuser innerhalb von 4 Tagen bezugsfertig zu erstellen, ich sage mal, das kriegen wir selbst heute nicht mehr hin. Das war eine so tolle Ingenieurleistung, dass der Georg Metzendorf daraufhin den ehrenhalber den Professorentitel bekommen hat. Und da ist wieder eine schöne Geschichte anzuschließen. Normalerweise, weil es ja von der Reichsregierung kam, hätte ihm Berlin diesen Ehrentitel geben müssen. Aber die preußische Kulturordnung hat verlangt, dass ein Ehrentitel, ein Professorentitel erst ab 40 vergeben kann. Der Georg war aber erst 35 und da musste dann der Großherzog von Hessen, Ludwig, der Ernst Ludwig in Darmstadt, ist dann dafür eingesprungen. Da waren die Hessen nicht so streng.
Na schön. Waren die Häuser denn besonders preiswert dann auch, wenn die nur gesteckt werden mussten und in zu kurzer Zeit aufgebaut werden konnten?
Das Preiswerte war eigentlich, dass sie in Serie erstellt werden konnten. Es wurden einfach Fertigteile in der Fabrik maschinell fabriziert und wurden dann draußen einfach in einem Stecksystem zusammengesetzt. Allein durch diese serienmäßige Herstellung, wenn sie gewisse Dinge in Masse machen, ist es automatisch billiger. Und natürlich auch diese Haustypus als solches. Es war gut, in Deutschland das Holzhaus nicht so sehr gefragt. In Deutschland baute man ja immer noch gerne lieber in Stein. Und wenn man ein Holzhaus hatte, dann hat man sie beim Heppenheimer Rathaus dann einfach verputzt, damit es wie Stein aussieht. Die Häuser waren in Amerika ein großer Erfolg. Auch in England wurden sie viel verwendet, aber wie gesagt, hier in Deutschland nicht so gefragt.
Das heißt, die wurden aus Prestigegründen, weil sie nicht so viel dargestellt haben, hier gar nicht gebaut?
Ja. Aber es wurden schon welche gebaut. Ich habe also 2 Stellen ausfindig machen können. Einmal die Gartenstadt Frohnau bei Berlin. Und dann habe ich noch ein zweites gefunden in dem Ort Wickerode in Nordrhein-Westfalen.
Mhm. Jetzt kommen wir hierher nach Heppenheim. 1906 wurde das Kaufhaus Mainzer, das wurde vom Heinrich Metzendorf geplant und realisiert. Und für das ländliche, damals doch sehr kleinstädtische Heppenheim, war das eine absolute städtebauliche Neuorientierung. Was war damals eigentlich so sensationell neu?
Das Kaufhaus als solches war ja zu Beginn des Jahrhunderts ein völlig neuer Bautypus. Man sprach auch von den Domen des Konsums, den Kathedralen des Konsums. Die ersten Häuser standen oben in Berlin in großstädtischer Macht und man wollte nun diese neue Idee des Verkaufens natürlich auch in die Städte bringen. Und da hat dann Heinrich Metzendorf von der Möbelfabrik Mainzer den Auftrag bekommen, hier das in Heppenheim diesen neuen Gedanken mal umzusetzen. Und das ist dem Heinrich sowohl in städtebaulicher als auch in architektonischer Hinsicht vollkommen gut gelungen. Das Tolle an diesem Haus ist, dass er nicht den Stil, den man in Berlin und Düsseldorf gemacht hat, nicht nachgeahmt hat, sondern hat hier einen ganz eigenen, unverwechselbare Architektursprache gefunden. Hat sich da ähnlich wie auch mit der Synagoge was ganz Eigenwilliges geschaffen und geschaltet.
Er hat es auch angepasst. Da waren ja noch landwirtschaftliche Anwesen drumherum und dann hat so ein modernes Kaufhaus hier rein gepasst einfach. Ne?
Es hat sich eingefügt. Er hat schon das Gebäude auch inszeniert, so werbewirksam, und hat es also wirklich als ein Wahrzeichen, zeitgemäßes Wahrzeichen von Heppenheim schon in Szene gesetzt.
Bevor wir jetzt wieder Musik hören, muss ich aber noch die Frage stellen nach dem Inneren des Gebäudes. Ja, auch da ist ja der Heinrich Metzendorf ganz, ganz neue Wege gegangen.
Ja, es ist ja heute saniert und wieder in Betrieb. Es ist schon ein Erlebnis, wenn man in die Tür reingeht und hat dann diese zweigeschossige Halle, wo kaum eine Stütze da ist. Dann diese prachtvolle Treppe oben in die Balkone rein, in diese Empore. Man kommt sich vor wie einem Theaterraum. Nicht? Und das war ja damals die Kunst, dass man nicht nur verkaufen wollte, sondern das Einkaufen sollte ein Erlebnis sein. Und wie er nun auch die Wände gestaltet hat mit diesen verglasten, doppelgeschossigen Arkaden, diese Verbindung von drinnen nach draußen, von draußen nach drinnen, also das war schon was ganz Feines.
Antenne Bergstraße.
Meine Wellenlänge.
Machen wir einen Sprung nach Essen. Die Margaretenhöhe ist ein Stadtteil im Essener Süden. Und die Margarete Krupp, das war die Ehefrau des Unternehmers Friedrich Alfred Krupp und die war treuhänderische Konzernleiterin und Stiftungsgründerin. Und sie hat so ungefähr ab 1906, Anlass war damals die Hochzeit ihrer Tochter Bertha, die hat das Projekt einer neuen Siedlung gestartet. Und das Ziel waren attraktive Wohnungsbedingungen, aber nicht nur für Angestellte und Mitarbeiter des Krupp-Konzerns. Frage, lieber Georg, lieber Rainer Metzendorf, wie kommt denn jetzt unser Georg Metzendorf hier ins Spiel?
Ja, diese Margaretenhöhe, die Gartenstadt Margaretenhöhe, war ja eines der größten Baumaßnahmen im Wilhelminischen Reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine Stadt mit Kirchen, mit Schulen, mit allen möglichen Infrastruktur autark für insgesamt 12.000 Einwohner zu planen. Und normalerweise, wenn man solche Bauaufgaben hat, macht man einen Architektenwettbewerb oder man beauftragt verschiedene Architekten, wie zum Beispiel bei der Gartenstadt Hellerau. Aber die Frau Krupp hatte ihre Vorstellungen. Es sollte hier ein Gesamtkunstwerk entstehen und das sollte partout nur ein Planer erstellen. Und dieser Planer sollte auch so jung noch sein, dass er es direkt als sein Lebenswerk quasi 20, 30 Jahre umsetzen kann. Nun, wie kommt man nun an einen solchen Planer? Da hat man dann sämtliche Hochschulen im Deutschen Reich angeschrieben und die Professoren gebeten, sie möchten ihnen doch junge, befähigte Architekten nennen, die diese Aufgaben stemmen könnten. Da kamen illustre Namen zusammen, wie zum Beispiel der Bruno Taut, aber der Georg Metzendorf hat dann letztendlich einen Zuschlag bekommen.
Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, für wie viele Menschen da eine neue Stadt geplant wurde. Das ist unglaublich.
Vor allen Dingen, der war damals 34 Jahre. Also ich hätte mir sowas mit 34 Jahren nicht zugetraut, eine ganze Stadt zu planen.
Kann man eigentlich sagen, dass die Margaretenhöhe das Lebenswerk ihres Großvaters war?
Ja, Lebenswerk würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Er hat ja auch noch andere Dinge gemacht, die Gartenstadt Hüttenau. Er hat von Berchtesgaden bis Berlin Rathäuser, Krankenhäuser, also das gesamte Bauinstrument hat er abgewickelt. Aber es ist zumindest sein Hauptwerk. Wenn man sich überlegt, er ist ja durch Regierungserlass von allen Gesetzen befreit worden. Und er musste und konnte planen, vom städtebaulichen Entwurf über die Verkehrsplanung, über die Häuser, über die Inneneinrichtungen, die Möbel bis hin zur Gestaltung der Türklinke. Also ein Gesamtkunstwerk von Anfang an bis zum Schluss geplant. Es gibt ein Buch, das heißt Die Margaretenhöhe, eine Dichtung in Stein und Grün. Und wie er mit dieser Siedlung verwachsen war, als sein Hauptwerk, da sieht man, dass er sich gewünscht hat, wenn er nicht mehr lebt, dass er auf dem benachbarten Südwestfriedhof beerdigt wird. Und zwar so, dass er direkt auf seine Margaretenhöhe blicken konnte.
Aber wenn man sich überlegt, was die damaligen Planer auch alles getan haben, die nicht nur das Haus geplant, da waren ja so viele Berufe integriert in den damaligen Architekten. Wird ja unüberschaubar, was sie alles gemacht haben.
Ja, das war damals in dieser Reformbewegung vom Werkbund und auch vom Jugendstil dieses ganzheitliche Denken. Das war erforderlich. Man hat also keine Wechsel gehabt zwischen Städtebau und Architektur, sondern man hat wirklich von den damaligen Baukünstlern, sage ich mal, erwartet, dass sie das ganzheitlich bewerkstelligen können. Heute hätten sie da bestimmt 8, 9 verschiedene ausgebildete Berufe, die parallel arbeiten und nicht zusammenpassen.
Da kriegt man schon ein bisschen Respekt vor den Planungen.
Kann man sagen.
Und von Essen aus hat der Georg Metzendorf ja dann noch hier in Heppenheim das Vinzenzkloster geplant und realisiert.
Ja. Nachdem Heinrich Metzendorf 1923 verstarb, hat dann Georg Metzendorf auf Wunsch der Witwe Anna das Büro Heinrich Metzendorf quasi als Filiale von Essen aus weitergeführt.
Auch noch? Auch so noch, nebenbei?
Ja, so nebenbei, ja. Und das wohl bedeutendste Werk aus dieser Zeit von 25 bis 28 ist nun mal das Kloster der Vinzentinerin in Heppenheim. Die Vinzentinerin waren ja ursprünglich in Straßburg und die Franzosen hatten dann nach dem Ersten Weltkrieg, wurde ja Straßburg französisch, die deutschen Schwestern einfach rausgejagt und die mussten sich dann hier in Deutschland eine neue Bleibe suchen und das hat man dann mit vielen Umwegen dann in Heppenheim bekommen. Und dieses Kloster ist genauso wie das Kaufhaus vom Heinrich auch wunderbar, wie es sich da mit dem Ort auseinandersetzt, vom städtebaulichen Ansatz in die Architektur. Und da vielleicht ein kleines Detail. Die Kirche hat ja einen Turm mit 84 Meter Höhe. Und der Georg Metzendorf hat diesen Turm ganz bewusst so gesetzt, wenn Sie von der Autobahn auf Heppenheim zufahren, diese gerade Straße, dann steht dieser Turm genau im perspektivischen Endpunkt. Quasi ganz bewusst inszeniert. Und so ist dieses Kloster mit dem Turm auch zu einem städtebaulichen Wahrzeichen von Heppenheim geworden.
Antenne Bergstraße.
Meine Wellenlänge.
Kommen wir nach Bensheim. Für den Papierfabrikanten Euler, da hat Heinrich Metzendorf nicht nur die Villen für die Familie Euler geplant und errichtet, es waren auch Zweckgebäude. Ja, welche waren das denn?
Der Heinrich Metzendorf war ja 20 Jahre lang der Haus- und Hofarchitekt von Euler. Sowohl im Privaten als auch bei der Fabrikanlage. Die Fabrikanlage war damals eine der modernsten, die auch in Fachzeitschriften veröffentlicht worden ist, die er dann im Laufe der Zeit auch immer erweitert, erneuert hat. Da kommen natürlich so andere Gebäude dazu, wie zum Beispiel das Lager für Papier. Oder da wurde eine eigene Trafostation gebaut. Und sogar selbst einen eigenen Wasserturm hat man gebaut. Das braucht man für die Papierherstellung. Und diesen Wasserturm zum Beispiel, den hatte Heinrich so galant, so toll in diese Anlage reingesetzt. Dann hat diese Industrieanlage fast wie ein Schloss ausgesehen. Ne? Nur ist es ja vor 2010 leider abgerissen worden, leider, was erstaunlich ist, also für mich zumindest von der Mainzer Sichtweise. Es ist ein Gebäude unter Denkmalschutz gewesen. Das reißt mir nicht so ohne weiteres ab. Und es ist auch ein Wahrzeichen der Geschichte von Bensheim gewesen. Ne? Was aber darum wieder ganz toll ist, dass für mich das wichtigste Gebäude aus dieser Zeit diese Werkmeisterhäuser, die Heinrich und Georg zusammen noch gemacht haben 1904, die wirklich Pilotprojekte im Wohnungsbau für Arbeiter sind, die sollten auch abgerissen werden. Die hat man aber dann Gott sei Dank denkmalgerecht wieder saniert.
Und die Reste von der Papierfabrik sind ja in ein neues Gebäude, wenigstens die Fassade noch integriert. Aber leider ist das komplette Ensemble, was ja wirklich architekturhistorisch und sozialgeschichtlich ganz was Besonderes gewesen wäre, leider.
Ich glaube auch, dass es heute, wenn man heute nochmal vor dieser Frage stehen würde, allein wegen der Ressourcen,
wird man es nicht
sich
mehr machen.
Anders entscheiden, ja.
Liebe Zuhörer, heute haben wir gehört, warum die Familie Metzendorf an der Bergstraße heimisch wurde, wie pragmatisch mit der Konfession umgegangen wurde und dass man nicht alles glauben kann, was in Wikipedia steht, zumindest was die Steinmetzlehre von Heinrich Metzendorf angeht. Lieber Rainer Metzendorf, vielen, vielen lieben Dank für diese Information aus allererster Hand. Ich bin Andrea Falk und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.